Ja, liebe Geschwister im Herrn, ich möchte euch alle ganz herzlich grüßen im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Ich freue mich, dass ich hier sein kann, dass wir miteinander das Wort Gottes betrachten dürfen in diesen Tagen, heute Abend. Ich möchte vielleicht noch ganz kurz etwas zu meiner Person sagen. Mein Name ist Rudolf Eberzeuser, bin 58 Jahre alt, darf seit meinem 30. Lebensjahr an den Herrn Jesus glauben. Zuvor war ich Marxist und Esoteriker, bin auf ganz anderen verkehrten Wegen gegangen, bis ich durch die Gnade des Herrn zu ihm finden durfte. Ich bin verheiratet seit 27 Jahren mit meiner lieben Frau Undine. Wir haben 10 Kinder, sind eine große Familie. Und ja, wir haben geistlich so manche Irrwege auch hinter uns. Wir sind als junge Christen in die charismatische Bewegung gekommen, waren einige Jahre in einer charismatischen Gemeinde sehr stark engagiert, bevor Gott uns gezeigt hat, dass wir da einer Irreführung aufgesessen sind. Das war so ziemlich ein Wendepunkt auch in meinem geistlichen Leben, in unserem Leben. Wir waren ja schon bemüht, aber eher oberflächlich und fleischlich vorher, und das hat uns wirklich einen heilsamen Schock versetzt, was wir gemerkt haben. Wir sind verführt worden, wir sind einer Irreführung auf den Leim gegangen, und das hat uns auch angespornt, viel tiefer in das Wort Gottes zu gehen, das Wort zu erforschen und wirklich auch in allem Ernst dem Herrn Jesus nachzufolgen. Es wurde uns bewusst, in dieser letzten Zeit geht es wirklich darum, dass wir von ganzem Herzen dem Herrn nachfolgen, sonst kommen wir schwer in Irrtümer hinein und es wird gefährlich. Und das war für mich auch ein Anlass, mich vertieft mit dem Wort Gottes zu beschäftigen. Ich habe dann auch Bibel studiert über diese ganzen Irrlehren und durfte dann auch ein Buch darüber schreiben. Dieses Buch war dann auch mit einer der Anfänge für meinen Lehr- und Verkündigungsdienst, den ich jetzt doch auch schon manche Jahre tun darf. Zwischendrin war ich 7 Jahre auch an der Revision der Schlachterbibel 2000 beteiligt. Das war auch so etwas wie eine Bibelschule für mich und hat mir geholfen, auch wirklich tiefer in das Wort Gottes hineinzukommen. Und so darf ich seit vielen Jahren jetzt schon vollzeitlich dem Herrn dienen, in der Lehre, in der Verkündigung des Wortes, in der Verteidigung des Glaubens. Und es ist mir auch immer wieder eine Freude, neben so ja, mehr themenbezogenen Vorträgen über Charismatik und andere Dinge, auch fortlaufend das Wort Gottes zu betrachten und auszulegen. Das ist eine ganz wichtige Sache. Das vertieft unsere Verankerung im Wort Gottes, stärkt unseren Glauben. Und es ist wichtig, dass wir immer wieder auch selber Bibelstudium betreiben, biblische Bücher durchstudieren, Zusammenhänge darin erforschen. Und mit Gottes Hilfe wollen wir heute Abend auch versuchen, einfach den Schatz etwas zu betrachten und für uns anzuwenden, der geistlicherweise in dem zweiten Timotheusbrief enthalten ist. Das sind viele Schätze, das sind viele wertvolle Lehren und Ermahnungen und Ermunterungen. Und wir wollen einfach durch Gottes Gnade versuchen, Vers für Vers durch diese Abschnitte zu gehen, durch diese 4 Kapitel und einfach auch uns vom Herrn Dinge zeigen lassen, die wichtig sind, die auch für uns heute wichtig sind. Ich möchte am Anfang noch etwas sagen, auch zu diesem zweiten Timotheusbrief und insgesamt zu den sogenannten Pastoralbriefen. Der erste und der zweite Timotheusbrief und der Titusbrief, die werden ja so bezeichnet, also eine Art Hirtenbriefe, so könnte man das sagen, die nicht an ganze Gemeinden gerichtet sind, wie zum Beispiel der Epheser- oder der Kolosserbrief, sondern an Einzelpersonen, an Mitarbeiter des Apostels Titus und Timotheus sind die Adressaten. Und das Besondere ist auch ein Stück weit, dass da wirklich es um die Auferbauung und geistliche Orientierung der Gemeinde geht, dass da also gerade nicht jetzt solche Lehrthemen wie zum Beispiel im Römerbrief oder im Epheserbrief angesprochen werden, sondern eigentlich einfach die Auferbauung der Gemeinde, die geistliche Orientierung der Gemeinden, auch die Abwehr von verführerischen Strömungen, die schon früh sich in diesen apostolischen Gemeinden ein Stück ausgebreitet hat. Ja, wir hatten ganz am Anfang war da dieser große Kampf gegen diese Irrlehre des Judaismus. Ihr müsst euch beschneiden lassen, ihr müsst das Gesetz halten, damit ihr gerettet werden könnt. Später waren das Irrlehren der Gnosis, heidnische Lehren, nachdem nicht die Erlösung durch das Blut Christi und nicht der Glaube, sondern Erkenntnis erretten könnte, dass man da einer tiefen mystischen Erkenntnis Gottes kommen würde und das würde einen retten, solche Irrlehren. Also es gab Kämpfe in diesen Gemeinden, geistliche Kämpfe, die der Apostel Paulus entschlossen ausgefochten hat. Und dabei war auch der Timotheus ihm ein Beistand. Und der Timotheus, das werden wir auch sehen, das war jemand, der jetzt vom Menschlichen her sicher nicht so ganz optimal für diese Aufgabe geeignet war. Er war wohl etwas schüchtern. Er war ja auch noch jünger. Er war in der Gefahr, sich einschüchtern zu lassen von Irrlehrern, von fehlgeleiteten Gläubigen, die nicht einverstanden waren, wenn er den Glauben verteidigt hat. Und so muss ihn der Apostel Paulus immer wieder auch ermuntern und anspornen, dass er doch in diesem Kampf wirklich auch treu weiterkämpft. Und das kann auch uns helfen, denn auch wir stehen in einem geistlichen Kampf und auch wir sind da manchmal in Gefahr, zurückzustecken, zu resignieren, uns treiben zu lassen. Und diese Ermutigung, die der Apostel Paulus dem Timotheus da gibt, die sind auch für uns sehr wertvoll. Also wie gesagt, es geht um die Verteidigung des Glaubens, es geht um den echten Glauben und um die Fälschung, die damals schon in den Gemeinden aufkam. Deswegen werden wir auch heute hören von dem unverfälschten Glauben, den zum Beispiel die Großmutter und die Mutter von Timotheus hatte und auch der Timotheus selber. Weil es auch schon in der damaligen Zeit viel gefälschten Glauben gab. Ein leeres Bekenntnis, hinter dem das Leben nicht stand. Und das ist ja eine der großen Nöte der heutigen Christenheit, dass es so viele Pseudo-Christen gibt, so viele Leute, die zwar Jesus Christus in Munde führen, auf den Lippen führen, aber ihr Leben ist nicht echt. Es spricht nicht von Buße und Wiedergeburt. Und das ist etwas, was wir da immer wieder finden werden. Auch gewisse Schlüsselwörter fallen da immer wieder auf in den Timotheusbriefen, Titusbrief, Gottesfurcht zum Beispiel. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Das ist etwas, was heute fehlt und was damals auch gefehlt hat, diesen falschen Christen, sie haben keine Furcht des Herrn. Und dann wird viel geredet auch von der gesunden Lehre, weil diese Irrlehren sind krankmachend. Ich kann das nur aus eigener Erfahrung, auch aus der Erfahrung vieler, die ich seelsorgerlich begleiten durfte, sagen, verführerische Lehren, sie sind wie Drogen, sie sind attraktiv, sie faszinieren, sie wühlen auf, sie berauschen, aber sie machen zutiefst krank und sie führen in einen furchtbaren Zustand der geistigen Zerrüttung, wenn es mal dementsprechend ausgereift ist. Das habe ich immer wieder auch in der Seelsorge an ehemaligen Pfingstern, Charismatikern feststellen müssen, die zum Teil bis zur Psychiatrie gehen mussten, bevor sie nüchtern wurden und frei wurden. Und deswegen die gesunde Lehre, die Lehre der Apostel, die Lehre des Neuen Testaments, das ist etwas, das den Gläubigen auf den Herrn Jesus hinweist, das ihn freimacht von Gurus, von menschlichen Abhängigkeiten, freimacht auch von dem eigenen Fleisch und dem Drehen um sich selbst und richtet uns auf Christus aus. Und das brauchen wir, gesunde Lehre. Ein weiteres Schlüsselwort ist nüchtern und besonnen. Das genaue Gegenteil von den Schwärmern, von denen, die ein Stück berauscht sind von diesem Gift, dem Taumeltrunk von falschen Lehren. Die Bibel zeigt, dass wir wachsam und nüchtern sein sollen. Leute sein sollen, die im Glauben, im Wort gegründet sind, nicht in irgendwelchen Erlebnissen und Erfahrungen und Träumereien. Also das sind so Begriffe, die sich immer wieder durchziehen, durch die Timotheusbriefe, den Titusbrief und denen wir auch in der Betrachtung des zweiten Timotheusbriefes immer wieder begegnen werden. Zum zweiten Timotheusbrief speziell einfach auch noch, er wurde wohl 66, 67 nach Christus geschrieben, und zwar aus dem Gefängnis in Rom. Der Apostel Paulus war ja gefangen in römischer Gefangenschaft am Ende der Apostelgeschichte, und die Briefe, diese Pastoralbriefe zeigen ganz deutlich, dass er offenkundig danach noch einmal frei geworden ist. Das hatte er auch gehofft, damit hat er gerechnet. Und dass er eine weitere, eine dritte Missionsreise machen konnte, beziehungsweise eine weitere Missionsreise danach, nach dieser Freilassung, wo er noch einmal die Gemeinden stärken konnte. Und in dieser Zeit ist eben der erste Timotheusbrief und der Titusbrief entstanden und dann eben auch der zweite Timotheusbrief. Und das ist der Abschiedsbrief des Apostels Paulus. Und ich möchte das mal ganz grundsätzlich sagen, ich möchte den Ratschlag geben, lest einmal diese Abschiedsbriefe. Das ist neben dem zweiten Timotheusbrief der zweite Petrusbrief. Und wir können auch die Johannesbriefe, alle drei, unter diese Kategorie rechnen. Und wenn wir uns diese Briefe anschauen, dann sind es allesamt Briefe, die warnen vor der Verführung. Dann sind es allesamt Briefe, die eindrücklich den Unterschied zwischen echtem Glauben und falschem Glauben, zwischen gesunder Lehre und Irrlehre hervorheben. Also die Apostel, als sie den Tod vor Augen hatten, für sie ein Heimgehen, ein Gehen in die Herrlichkeit, haben durch den Geist Gottes nochmal einen prophetischen Blick bekommen auf die Zeiten, die nach der Apostelzeit sich entfalten sollten. Und sie haben alle einmütig bekundet, es sind gefährliche, herausfordernde, schlimme Zeiten, Zeiten der Verführung, Zeiten, in denen die apostolische Gemeinde einem Verführungs- und Entartungsprozess ausgesetzt werden sollte. Ja? 1. Timotheus 4,1 lesen wir diese ernste Vorhersage, die auch mit einem Hintergrund für den zweiten Timotheusbrief bildet. Der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten etliche vom Glauben abfallen und sich irreführenden Geistern und Lehren der Dämonen zuwenden werden, durch die Heuchelei von Lügenrednern, die in ihrem eigenen Gewissen gebrandmarkt sind. Also diese Dinge sieht der Apostel Paulus in seinem Abschiedsbrief im Geist voraus, und er warnt nicht nur den Timotheus, sondern eben auch alle die Gläubigen der nachapostolischen Generationen vor dieser Entwicklung und gibt Ratschläge, wie man in einer Zeit der Verderbnis, der Verführung und des geistlichen Niedergangs und der Verwirrung nicht nur überleben, sondern dem Herrn treu dienen kann. Das geht auch dann. Es ist schwerer, es ist herausfordernd, aber es geht, es ist möglich. Das ist auch das Ermutigende, was wir in diesen Timotheusbriefen sehen. Timotheus selber, auch sein Name ist nicht ganz unwichtig, das heißt ja Ehre Gott. Ja, das drückt auch etwas von dieser Gottesfurcht aus, der eigentlich eine Wesenseigenschaft sein sollte, der wahren Gläubigen, der treuen Diener Gottes in der letzten Zeit. Ehre Gott. Er war ja praktisch als Mitarbeiter zu dem Apostel Paulus gestoßen. Der Apostel hat ihn mitgenommen als jemand, von dem er gemerkt hat durch den Geist Gottes, dass er berufen war zu diesem Werk. Und der Apostel Paulus hat ihn sozusagen ausgebildet, indem er mit ihm dienen und ihm helfen durfte, dieser junge Bruder. Und er ist geistlich gewachsen und gereift. Wir können das jetzt nicht alles streifen, aber wenn wir lesen zum Beispiel im Kolosserbrief, welches Lob der Apostel Paulus da auch dem Timotheus gibt und auch im Philipperbrief, er war ein treuer Mann, er war derjenige, der nicht das Seine gesucht hat, sondern das des Herrn Jesus und das der anderen Gläubigen. Er war selbstlos und hatte eine Hingabe, die weit über das hinausging, was selbst auch die anderen Mitarbeiter des Apostels Paulus gezeigt haben. Er war treu und Gott konnte ihn gebrauchen. Der Apostel Paulus konnte ihn auch in schwierige Situationen senden und er hat dort dem Herrn gedient. Das war so der persönliche Hintergrund: Die Situation des Apostels war eine sehr ernste. Er war eben nach diesen gemeinsamen Reisen an einem Punkt verhaftet worden und war ein zweites Mal nach Rom geführt worden. Und diesmal wusste er dann schon durch den Geist Gottes, es ist jetzt dem Ende zu. Ich werde nicht mehr lange leben. Ja, das war die Zeit, wo der wahnsinnige, der besessene Kaiser Nero die Christenverfolgung auf den Höhepunkt getrieben hat. Er hat viele Gläubige umbringen lassen, grausam umbringen lassen. Und der Apostel Paulus wusste, diesmal würde er nicht wieder durch einen Freispruch dem Rachen des Löwen entrinnen, sondern diesmal war die Zeit der Vollendung und des Heimgangs für ihn gekommen. Und es gibt diesen Brief auch seinen Ernst, sei auch eindrucksvoll, diese Liebe zu sehen, auch die Zuversicht des Apostels Paulus vor dem nahenden Tod. Und der Brief enthält eben das geistliche Vermächtnis des Apostels an die späteren Generationen. Und so dürfen wir ihn auch lesen. Interessant ist, dass eben da nicht mehr die ganze Gemeinde angesprochen ist, sondern immer wieder lesen wir: du aber, o Mensch Gottes. Die anderen mögen falsche Wege gehen, mögen in die Verweltlichung gehen, mögen falschen Lehren folgen und den Apostel Paulus verlassen, so war das seine bittere Erfahrung gegen Ende. Du aber, wisst ihr, Gott fragt uns nicht danach, was hat dein Pastor gemacht, was haben deine Freunde gemacht, sondern er fragt dich, wie bist du mir nachgefolgt? Es gibt gerade in der Endzeit eine ganz persönliche Verantwortung. So ist es auch, Christoph hat es schon gesagt, ganz grundsätzlich, der Mensch Gottes steht vor dem Angesicht Gottes. Er steht nicht vor Menschen. Er dient nicht Menschen in erster Linie, sondern in erster Linie dient er dem lebendigen Gott. Und das gibt den Menschen Gottes auch die Kraft und die Unabhängigkeit, auch Dinge zu tun, die nicht genehm sind, die vielleicht Empörung oder Widerstand auslösen oder sogar Verfolgung. Und das hat der Apostel Paulus gelebt. Er war wirklich ein Diener des Herrn, der wirklich kompromisslos für den Herrn gelebt hat, vor dem Angesicht Gottes. Und so hat er auch den Timotheus ermahnt, vor dem Angesicht Gottes zu stehen, das Wort Gottes kompromisslos zu verkündigen. Das werden wir im vierten Kapitel sehen. Ja. In der Verantwortung vor Gott und den Entwicklungen, den verderblichen, verführerischen Entwicklungen in der Gemeinde entgegenzutreten, in der Kraft des Herrn. Das finden wir immer wieder in diesem Brief, der eine Ermutigung ist, in schwerer Zeit dem Herrn treu zu dienen. Ja, vielleicht so viel einfach einmal für die Einführung. Wir werden ja noch manches dann auch im Laufe der Betrachtung der einzelnen Verse noch miteinander streifen. Ich lese mal die Einleitung des Briefes, Vers 1 und 2. Paulus, Apostel Jesu Christi, durch Gottes Willen, gemäß der Verheißung des Lebens in Christus Jesus, an Timotheus, mein geliebtes Kind, Gnade, Barmherzigkeit, Friede sei mit dir von Gott, dem Vater, und von Christus Jesus, unserem Herrn. Der Apostel Paulus stellt sich im Regelfall immer als der Verfasser des Briefes am Anfang persönlich vor. Das entsprach auch der Sitte der damaligen Zeit. Die Leute wollten wissen, wer den Brief geschrieben hat. Und hier stellt er sich auch vor in seinem Dienst als Apostel. Das finden wir immer wieder, dass er einfach deutlich macht, hier rede nicht ich persönlich, hier geht es nicht um meine persönliche Sicht, sondern hier schreibe ich als der von Gott berufene Gesandte und Bote Gottes. Ein Apostel, das war ein Beauftragter, Gesandter, so wie zum Beispiel die Könige Beauftragte gesandt haben, um zum Beispiel Friedensverhandlungen zu führen. Und diese Beauftragten, die bekamen eine Botschaft mit und diese Botschaft mussten sie Wort für Wort ganz genau getreu ausrichten. Das ist ganz klar, wenn ein König da einen Boten sandte und hat in einer heiklen Frage einem König, der vielleicht mit ihm Krieg anfangen wollte, erklären wollen, was er jetzt nun eigentlich meint und wie er den Frieden vielleicht vorschlagen will, dann musste jedes Wort genauso wiedergegeben werden. Da konnte man nicht einfach was Eigenes reden. Ja. Und in diesem Sinn ist auch der Apostel Paulus jemand gewesen, der die Botschaft seines Herrn, die Botschaft Gottes, Wort für Wort getreu weitergereicht hat an die Gemeinde. Und diese Briefe erinnern uns von vornherein daran, hier haben wir eine inspirierte Botschaft des Herrn Jesus vor uns, nicht die Meinung des Apostels Paulus. Heute gibt es viele moderne Theologen, auch im evangelikalen Bereich zunehmend mehr, die sagen, ja, zum Beispiel diese so heute unbequemen Aussagen über die Frauenfrage, dass die Frauen nicht lehren und leiten sollen, das war die persönliche Meinung des Apostels, der war ein Frauenfeind. Ja, ja, dann können wir die Bibel zuklappen und können sie ins Regal stellen und vergessen und lieber ein Märchenbuch lesen. Ja? Wenn die Bibel nicht Gottes Wort ist, inspiriert vom ersten bis zum letzten Wort, und wenn der Apostel Paulus nicht das getan hat, was er auch selber bezeugt, nämlich die Worte Gottes weitergeben, die Botschaft des Herrn weitergeben, dann hat uns die Bibel tatsächlich nichts zu sagen. Und das hätten sie gerne, die modernen Theologen, dass man die Bibel weglegt und nur noch lebt, wie es einem selber passt. Aber die Bibel ist Gottes Wort. Und der Apostel Paulus erinnert uns immer wieder dran, er ist der Gesandte, der Beauftragte und Bevollmächtigte Gesandte des Herrn Jesus Christus. Und zwar durch Gottes Willen. Er hat sich nicht selber dazu erklärt. Ja? Heute sagt man das so, ja, was mache ich denn? Ach, studiere ich mal Theologie, werde ich mal Pastor. Ja? Und dann wird man Pastor. Man braucht bloß ein entsprechendes Diplom erwerben. Ein Magisterabschluss heute möglichst, ein Doktor noch dazu. Und dann ist man Prediger, oder? Ihr Lieben, die Bibel sagt, so einen Dienst kannst du dir nicht selber machen und selber nehmen. Entweder bist du vom Herrn berufen und hast die Gnadengabe, oder es ist das Allerbeste, du machst dich aus dem Weg und lässt es bleiben, weil es ist nicht gut, als Unberufener sich in die Arbeit im Reich Gottes, in der Gemeinde Gottes hineinzudrängen. Jeder hat seinen Platz. Aber wir können uns diese Dinge nicht anmaßen. Paulus war Apostel, weil Gott es so gewollt hat und ihn persönlich dazu berufen hat. Er konnte sich nicht diese Autorität anmaßen. Das, was die Grundlage für den Dienst des Apostels Paulus war, das war die Verheißung des Lebens in Christus Jesus. Wir erinnern uns dran, das sagt ein Mann im Gefängnis, der jeden Tag den Tod erwartet hat. Er spricht von der Verheißung des Lebens. Vielleicht erinnern wir uns, lesen mal Johannes 5, Vers 24, wo diese Verheißung des Lebens auch so deutlich ausgesprochen wird. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Ja, wunderbar. Und dann Johannes 6, Vers 47, auch eine parallele Stelle. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der hat ewiges Leben. Herrliches Evangelium. Wir sind von Natur aus im Tode als Sünder, als solche, die Gottes Gebote übertreten und Gott missachtet haben. Wir können uns nicht selbst aus diesem Todeszustand befreien. Nein, der Herr Jesus hat uns errettet, wenn wir an ihn glauben, durch sein Opfer, indem er selber für uns gestorben ist, damit wir ewiges Leben hätten, durch den Glauben an ihn. Und diese Verheißung, das sollte der Apostel Paulus verkündigen, dass diejenigen, die im Tode waren, fern von Gott, dass sie Leben und Frieden und ewige Errettung hätten in dem Herrn Jesus und durch den Glauben an ihn. Das war der Kern des Evangeliums, der Botschaft, mit der der Apostel Paulus vor allem auch beauftragt war. Er schreibt an Timotheus, sein geliebtes Kind. Nun, das ist ganz klar, das ist geistlich gemeint, ja. Timotheus wurde durch den Apostel Paulus zum Glauben geführt. Und das war für den Apostel die Grundlage einer ganz besonderen Beziehung. Er hatte insgesamt zu all denen, die er zum Glauben führen durfte, eine wunderbar zarte und innige Beziehung der Liebe. Wir finden das besonders auch im ersten Thessalonicher Brief wunderschön ausgedrückt. Wie eine Mutter ihr Kind stillt, so hat er für diese jungen Gläubigen gesorgt. Er wollte ihnen nicht nur das Evangelium mitteilen, sondern auch sein Leben. Ja, und diese Gesinnung, diese innige Verbundenheit, diese Liebe schwingt auch hier mit. Er durfte den Timotheus zum Glauben führen und ja, er hat ihm später gedient, wie ein Sohn dem Vater dient, so hat er das an einer Stelle beschrieben, der Apostel Paulus. Und nun spricht er ihn noch einmal an als sein geliebtes Kind, eben im Glauben, im Geist. Gnade, Barmherzigkeit, Friede sei mit dir von Gott, dem Vater und von Christus Jesus, unserem Herrn. Ja, das war eigentlich der Briefgruß in gewisser Weise so ähnlich, wie er in fast allen Briefen vorkommt. Gnade, Barmherzigkeit, Friede. Wunderbar, das zu wissen. Das ist das, was wir als Kinder Gottes haben dürfen im Alltag, dass uns immer wieder neu von dem Herrn Jesus her Gnade und Barmherzigkeit und Friede zuströmt. Wir haben Frieden mit Gott, wenn wir an den Herrn Jesus gläubig geworden sind. Und dennoch brauchen wir jeden Tag neu den Frieden Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der unsere Herzen bewahrt. Wir brauchen Gnade. Wir brauchen Gnade, durchzukommen in den Anfechtungen des Alltags. Und wir brauchen Barmherzigkeit vom Herrn, auch in allem, wo wir vielleicht manchmal versagen, straucheln, abirren. Und das schenkt uns der Vater durch den Herrn Jesus, um des Herrn Jesus willen. Das ist etwas Wunderbares, an das dieser Gruß uns erinnert. Nun sehen wir im Vers 3, ich danke Gott, dem ich von den Vorfahren her mit reinem Gewissen diene, wenn ich unablässig an dich gedenke in meinen Gebeten Tag und Nacht, und ich bin voll Verlangen, dich zu sehen, da ich mich an deine Tränen erinnere, damit ich mit Freude erfüllt werde. Ja, hier tun wir gleich einen tiefen Blick in das Glaubensleben des Apostels Paulus, in sein Herz. Und das Erste, was uns beschämt und was uns auch herausfordert, ist das Gebetsleben des Apostels Paulus. Er dankt Gott, wenn er an den Timotheus gedenkt. Senden wir immer wieder, auch bei den Gemeinden, auch bei den Gemeinden, die der Apostel Paulus mahnen muss in seinen Briefen. Ist die Frage, wie verhalten wir uns, wenn wir an unsere Mitgeschwister gedenken? Vielleicht an solche, mit denen wir auch Schwierigkeiten haben. Danken wir zuallererst einmal Gott für sie? Oder sind da ganz andere Gedanken im Vordergrund? Ja. Der Apostel Paulus hat auch an diejenigen immer wieder gedacht und für sie gedankt, die ihm Not gemacht haben, zum Beispiel die Korinther. Ja. Und das finde ich schön und das finde ich etwas Vorbildliches. Er gedenkt unablässig an seine Mitarbeiter, an die Gläubigen, an die Gemeinden. Und das erinnert uns daran, dass unser Gebetsleben da oftmals sehr zu kurz kommt. Das sehe ich auch bei mir immer wieder. Wir vernachlässigen das Gebet und wenn wir beten, dann beten wir oft auch nicht in dieser Spannweite. Nun, der Apostel Paulus hatte alle Gemeinden auf dem Herzen. Viele, viele Gläubige, manche Länder. Wir können das sicher nicht jeder so in dieser Vollkommenheit machen, aber vielleicht wollen wir doch eines uns überlegen. Was ist die Spannweite meines Gebets? Bin es nur ich? Ich, mich, meine Wünsche, meine Bedürfnisse, meine Wehwehchen. Hoffentlich ist es wenigstens die eigene Familie, die Gemeinde, die dienenden Brüder in der Gemeinde. Aber eigentlich sollte bei jedem von uns die Spannweite unseres Gebetes, ja, wie weit sollte sie sein? Weltweit. Das Gebot in 1. Timotheus 2 ist, dass wir beten für alle Menschen, für alle Menschen, dass sie zur Erkenntnis der Wahrheit und zur Errettung kommen. Das heißt, unser Gebet sollte den ganzen Weltkreis der Mission umfassen. Die Missionare, die Boten des Evangeliums, die kämpfen, die zum Teil große Nöte und Schwierigkeiten haben. Ja, betet für uns, sagt der Apostel Paulus, stellvertretend für sie. Es ist ein Gebot Gottes. Ja? Die Diener am Wort, dass der Herr ihnen den Mund auftut, dass sie freimütig von dem Wort Gottes reden. Die Hirten, dass der Herr ihnen Kraft und Mut gibt, ihre schwere Hirtenaufgabe zu erfüllen. Und so haben wir viel Grund zum Gebet. Möge der Herr uns einfach auch schenken, dass wir uns auch mehr Zeit nehmen und dass wir wirklich auch diesen Radius des Gebets ausweiten. Es ist solch ein Vorrecht, dass wir beten dürfen. Wir kleinen Menschen, wir dürfen beten für eine große Nation wie China, für Bekehrung, für das Wachstum der Gemeinde dort, für die Nöte der Gemeinde dort. Es ist gut, wenn wir uns da auch informieren, wenn wir wirklich da einen weiten geistlichen Horizont haben in unserer Fürbitte. Das stärkt uns auch und lässt uns selber geistlich wachsen. Also der Apostel Paulus betet unablässig, Tag und Nacht. Das ist gewaltig. Er war wirklich ein Beter, der auch ein Vorbild für uns sein kann. Und er hat nicht an sich in erster Linie gedacht. Er wusste, dass die Verhaftung für den Timotheus etwas sehr Schmerzliches war. Der Timotheus musste da weinen. Es war ihm sicher eine große Not zu sehen, dass der Apostel Paulus so weggerissen wurde aus seinem Dienst und von seiner Seite. Und er umgekehrt hat die ganze Zeit an den Timotheus gedacht. Wie das für ihn ist, ist auch interessant. Ja. Und er wollte ihn noch einmal sehen, um ihn zu trösten, um ihn zu ermutigen. Diese Selbstlosigkeit, diese Fürsorge des alten Apostels für den jungen Timotheus, das ist etwas sehr, sehr Schönes. Das zeigt auch, dass er in seinem Alter wirklich an Christusähnlichkeit zugenommen hatte. Es ging ihm nicht um sich selbst, sondern es ging ihm um die anderen, dass das Werk Gottes weitergeht, dass die Gemeinden gesund wachsen. Das war sein Verlangen. Vers 5, dabei halte ich die Erinnerung an deinen ungeheuchelten Glauben fest, der zuvor in deiner Großmutter Lois und deiner Mutter Eunike gewohnt hat. Ich bin aber überzeugt, auch in dir. Ich habe es schon vorher erwähnt, es war eine Zeit, wo viel geheuchelter Glaube vorkam. Wir finden es auch im Titusbrief. Ja? Die Leute, die scheinbar bekehrt waren und die ganze Zeit bloß ja, im Grund Aufruhr gemacht haben, Irrlehren verbreitet haben, nicht richtig gesund wurden im Glauben, das war eine Not für den Apostel und da war er so dankbar. Er wusste, der Timotheus, der lebt mit dem Herrn. Bei dem ist der Glaube im richtigen Lot. Wann ist denn der Glaube bei uns im richtigen Lot? Wisst ihr? Wenn das Zentrum wirklich der Herr Jesus ist. Nicht ich, auch nicht irgendwelche Sonderlehren, irgendwelche Parteigruppierungen, für die man sich verkämpft und für die man was weiß ich, was auf sich nimmt, sondern der Herr Jesus Christus. Er soll im Mittelpunkt unseres Glaubenslebens stehen. Und dann gewinnen die ganzen Dinge die richtige Dimension und den richtigen Platz. Er hatte einen lauteren Glauben, einen aufrichtigen Glauben. Ja, das war das, was auch der Herr geschätzt hat an dem David, dass er aufrichtig war. Der König David hat viele Fehler gemacht, er hat Sünden begangen, das wissen wir. Aber sein Herz war aufrichtig vor Gott. Er hat sich auch aufrichtig beugen können, wenn er in die Irre gegangen war. Wisst ihr, und diese Lauterkeit, diese Aufrichtigkeit, dieses im Licht wandeln, das sucht der Herr auch in deinem und meinem Glauben. Dass wir solche sind, die auch wirklich sagen können, Herr Jesus, und ich habe versagt. Ich beug mich vor dir und auch vor Menschen. Ja? Anstatt eine Fassade aufzubauen, eine fromme Fassade, das können wir. Aber das tut uns nicht gut. Unserem geistlichen Leben tut es nicht gut. Ja, der Timotheus hatte gottesfürchtige Mütter in dem Fall, Großmütter, also Der Vater war ja wohl ungläubig, aber das hat ihn geprägt. Vielleicht auch eine Ermutigung an die Älteren unter uns. Ich bin selber auch vor kurzem Großvater geworden, das erste Mal. Das fühlt sich noch etwas unbekannt an, aber es ist ein Auftrag. Und es ist ein Vorrecht, wenn wir auch als ältere Gläubige bestrebt sein dürfen, ein Vorbild zu sein für Jüngere. Ja, auch für die Mütter, die oft große Schwierigkeiten haben mit ihren kleinen und auch mit den heranwachsenden Kindern, als Ermutigung. Hier war ein junger Mann, der treu dem Herrn nachfolgte, und seine Prägung war durch diese gottesfürchtigen Großmutter und Mutter. Übrigens ganz viel, ja, auch ich weiß es viel von russlanddeutschen Geschwistern, dass sie gesagt haben, ich war weg vom Herrn, meine Eltern waren auch nicht mehr beim Herrn, aber da war eine Großmutter. Die hat gebetet und die hat Einfluss auf mein Leben gehabt und da habe ich mich bekehrt. Ja, also das ist auch eine wunderbare Sache, eine Ermutigung auch für die Älteren unter uns, dass sie diesen Auftrag auch an ihren Kindern und Enkelkindern treu weiterführen, auch wenn vielleicht manchmal die Ergebnisse erstmal nicht so sind, wie wir es uns wünschen, weiterbeten. Vers 6. Aus diesem Grund erinnere ich dich daran, die Gnadengabe Gottes wieder anzufachen, die durch Auflegung meiner Hände in dir ist. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Zucht. Ja, also, wie gesagt, der Timotheus war in Kämpfen. Er hat Widerstand bekommen. Feuer von verschiedenen Seiten. Ich weiß nicht, ob ihr das so ein bisschen kennt. Ich habe das kennenlernen dürfen, wenn man manche heikle Themen anspricht, umstrittene Themen, dann kriegt man Feuer. Und zwar ist es nicht das Schlimme, dass man zum Beispiel von irgendwelchen Pfingstlern Feuer bekommt, die einen womöglich verfluchen oder die einem was weiß ich was, sondern das Schlimme ist, wenn man von lieben Brüdern, die einem sehr nahe stehen und die eigentlich mit einem selber viele Überzeugungen teilen, wenn man von denen angegriffen wird, in der eigenen Gemeinde von mir aus. Das tut weh. Das ist schwierig. Und ich fürchte, so ist es dem Timotheus auch gegangen, als er da in Ephesus diese Kämpfe aufgefochten hat. Da sind vielleicht auch Brüder gegen ihn aufgestanden, die waren doppelt so alt wie er. Ja? Älteste der Gemeinde vielleicht sogar. Ja, der Apostel Paulus hat es in Apostelgeschichte 20 gesagt, aus eurer eigenen Reihe werden Männer aufstehen, werden verkehrte Dinge reden. Ja? Also das heißt, da war eine Krisensituation, er war etwas schüchtern, er wusste schon, was der Wille des Herrn war, der Apostel Paulus hat ihm Instruktionen gegeben, aber er war in Gefahr, sich einschüchtern zu lassen, sich blockieren zu lassen in dem, was Not tat, durch die Umstände, durch Menschen, die ihm entgegenstanden und wo er von seiner menschlichen Prägung her nicht der Typ war, der jetzt da hingestanden wäre, ja, wie man so sagt, sondern er war da in Gefahr, zurückzuweichen. Und deswegen erinnert ihn der Apostel noch einmal dran, die Gnadengabe Gottes wieder anzufachen. Ganz offensichtlich hatte er eine Lehrgabe, der Timotheus. Und er sollte, wir lesen es in Kapitel 5, verkündige das Wort, es sei gelegen oder ungelegen, ermahne, tadle, überführe mit aller Langmut und Belehrung. Ja, das war sein Auftrag. Und da war er blockiert, da war er gehemmt, da waren Schwierigkeiten aufgetreten. Und deswegen sagt der Apostel Paulus, erinnere dich daran, du bist Lehrer, nicht weil du studiert hättest, ja. Ich bin kein Freund von Bibelschulen und von theologischer Ausbildung, das muss ich mal ganz deutlich sagen. Das ist etwas, was viele verdorben hat für den Dienst, für den echten Dienst im Reich Gottes. Ja. Nein, sondern er hatte eine Gnadengabe. Er hatte einen Auftrag von Gott und Gott hat ihn ja auch ausgerüstet. Und das ist immer so, ihr Lieben, wenn wir wirklich im Willen Gottes gehen, wenn wir nach den Aufträgen des Herrn fragen, der Herr gibt uns die Gnade, die Ausrüstung für diesen Auftrag. Auch wenn wir natürlicherweise nicht die Ausrüstung haben. Es gefällt dem Herrn, Brüder von mir aus auch mit einer Predigtgabe oder Evangelistengabe auszurüsten, die vielleicht von Natur aus keine Rednergabe haben. Ja, aber wenn sie das Wort Gottes verkündigen, dann können sie das sagen, was gesagt werden muss. Ja, das ist wichtig, dass wir das unterscheiden. Er hatte eine Gnadengabe, das war ein Auftrag. Und er war in Gefahr, diesen Dienst sozusagen aus Resignation zu vernachlässigen. Und da kommt diese Ermutigung. Damals wurde diese Gnadengabe zeichenhaft durch Auflegung der Hände des Apostels vermittelt. Das war eine Sondersituation, so wie auch die Handauflegungen eine Sondersituation waren, die der Apostel Paulus gemacht hatte, dass Menschen den Heiligen Geist empfingen. Ja, wir wissen aus der Bibel, dass der Heilige Geist durch Glauben empfangen wird, ganz ohne irgendwelche Hände von irgendwem im Regelfall. Ja, aber in bestimmten Fällen hat der Apostel Paulus zeichenhaft die Hände aufgelegt, das war in dem Fall auch der Fall, aber wir empfangen unsere Gnadengaben nicht durch Handauflegung, sondern einfach durch den Herrn, durch den Geist Gottes, wenn er in uns wohnt. Ja? Also das war etwas, eine Besonderheit der Apostelzeit, aber es war sicher auch wichtig, dass der Timotheus das ganz bewusst auch durch eine Weissagung vermittelt bekommen hat, weil er eben etwas schüchtern war und diese Gnadengabe in Gefahr war, nicht so richtig anzuwenden. Und nun kommt es einfach der Geist Gottes. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Zucht oder Besonnenheit. Also das ist wichtig, dass der Geist Gottes uns Mut gibt, uns die Kraft gibt, das Notwendige in aller Liebe, in aller Ruhe zu sagen und zu tun, hinzustehen. Ja, so hinzustehen, an einer Stelle sagt es die Bibel, mein 1. Korinther 15, 58, seid fest unbeweglich, lasst euch nicht von eurem klaren Stand wegbewegen. Ja, da gibt es so manche Leute, du stehst und dann wollen sie dich schieben, ein bisschen zur Seite schieben, dass du ein bisschen eine andere Stellung einnimmst, ja? Eine bequemere. Und da sagt der Apostel Paulus, lasst euch nicht aus eurem klaren Stand wegschieben. Wir brauchen uns nicht einschüchtern lassen. Wir brauchen nicht verzagt sein. Zurückhaltend in einer falschen Weise. Wenn der Geist Gottes uns ausrüstet, dann haben wir Mut und Freimütigkeit. Dinge zu sagen, von denen wir vielleicht genau wissen, die gefallen manchen gar nicht. Und das brauchte der Timotheus. Er brauchte den Geist der Kraft. Es ist einfach wichtig, dass wir nicht mit Fleischeskräften, nicht mit seelischen und menschlichen Kräften arbeiten und dienen. Da kommen wir gar nirgends hin. Das bringt keine geistliche Frucht und diese Kraft ist auch ganz schnell erlahmt. Deswegen heißt es im Jesaja, Jünglinge werden müde und straucheln. Ja? Jünglinge verlassen sich mal ganz leicht auf die eigene Kraft. Die haben scheinbar ja noch überschäumende Kraft und man hat ja auch Fähigkeiten. Man ist ja gerade dabei, das alles so rauszukriegen. Aber das zählt im Reich Gottes nicht wirklich. Ja? Sondern es zählt das Harren auf den Herrn. Es zählt die Kraft Gottes, nicht seelische, menschliche Kraft. Auch der Timotheus war jemand wie der Apostel Paulus, der selber schwach war. Und deswegen sagt ja der Apostel Paulus, ich rühme mich meiner Schwachheiten, denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Und das musste der Timotheus im Glauben wieder ganz neu erfassen. Er hat nur noch auf seine Schwachheit geschaut und nicht mehr auf die Kraft Gottes. Ja? Aber der Heilige Geist wollte ihn ausrüsten, dass er wie ein Fels in den Strömungen, in den Verführungsströmungen dieser umkämpften Gemeinde stand. Aber der Heilige Geist ist auch ein Geist der Liebe. Und das ist auch wichtig im Umgang mit Schwierigkeiten, mit Spannungen in den Gemeinden, im Umgang mit schwierigen Gläubigen. 2. Timotheus 2, ein Widersprechenden, wie sollen wir da umgehen? Ja, da wird etwas auch deutlich von den Problemen, die der Timotheus da hatte. Ja, ja, wie gehen wir damit vor? Wir können ganz leicht auch als dienende Brüder bitter werden, verärgert reagieren, im Fleisch uns aufregen. Das war das, was dem Mose passiert ist, als er den Felsen geschlagen hat, das zweite Mal, ja, wo er erbittert war und aufgeregt war über die Verstocktheit und die Trägheit der Israeliten. Und das war falsch. Ja, wir brauchen Liebe. Agape-Liebe, die alles trägt und alles hofft und alles glaubt und alles erduldet, das brauchen wir auch im Dienst. Gerade wenn es schwierig ist, gerade in Krisen. Ja. Wir müssen letztlich auch die wahren Gläubigen, die irregeführt wurden, die beeinflusst wurden von Irrlehrern, die jetzt gegen uns aufstehen, uns vielleicht sogar angreifen, wir müssen sie lieben. Wir dürfen sie lieben. Ja. Das ist ein Unterschied. Ich brauche keine Irrlehrer lieben, ihr Lieben. Ja? Der Apostel Paulus sagt ganz klar an verschiedenen Stellen, ein falscher Prophet, ein falscher Apostel, ein falscher Lehrer, das sind Werkzeuge des Teufels. Das sind nicht wiedergeborene Leute, die sich in die Gemeinde eingeschlichen haben. Ja? Die reißende Wölfe sind inwendig, obwohl sie in Schafskleidern auftreten. Das ist falsch, wenn man da Duldsamkeit und Liebe in dem Sinn übt an solchen Leuten. Denen tritt der Apostel Paulus auch sehr scharf entgegen. Ja? Dass sie doch abgeschnitten würden, sagt er im Galaterbrief. Ja? Aber irrenden Gläubigen, Kindern Gottes, die auf einen falschen Weg geraten sind, da brauchen wir viel Geduld und Liebe. Und dann ist da noch die Zucht oder Besonnenheit. Wisst ihr, das ist auch so eine Gefahr, wenn Konflikte sind, dass wir uns manchmal von Emotionen leiten lassen. Oft ist es der Zorn oder der Ärger, manchmal auch die Angst. Besonnenheit heißt, dass ich nüchtern und wachsam vom Geist Gottes, vom Wort Gottes her, mich selber und die Situation immer wieder überprüfe. Ja, Besonnenheit, das ist wie so ein geistlicher Filter, dass ich mich nicht treiben lasse von Gefühlen. Zum Beispiel von Verärgerung gegenüber irgendjemand, der mich angegriffen hat. Ja? Oder von Angst, dass ich sage, oh, jetzt sind alle gegen mich. Jetzt verdünnisiere ich mich am besten und höre auf, überhaupt irgendwas zu sagen. Ja? Sondern Besonnenheit zeigt uns immer wieder vom Herrn her, wie die Situation nüchtern einzuschätzen ist. Und dann können wir auch geistlich handeln. Das ist wichtig. Dass wir nicht seelisch handeln, sondern geistlich. Und das war diese Ermahnung und Ermutigung, die der Timotheus dringend notwendig hatte und die auch wir nötig haben. Denn wir leben auch in einer Zeit, wo, wenn wir treu dem Herrn Jesus nachfolgen wollen, wir kriegen alle möglichen Schwierigkeiten. Wir kriegen Schwierigkeiten in unserer Familie, zum Beispiel von Kindern, die vielleicht eher einen weltförmigen, lockeren Weg wählen. Und dann können wir entweder uns damit gutstellen und anpassen und alles tolerieren und dann haben wir vordergründig weniger Schwierigkeiten. Oder wir stehen in aller Liebe hin und mahnen sie und sagen ihnen, wo es lang geht. Wisst ihr, Lieben, das ist wichtig, auch wenn die Kinder oder andere Geschwister gar nicht drauf hören wollen und sogar böse sind. Die Mahnung ist wichtig und es ist wichtig, dass wir einen klaren Stand behalten, weil irgendwo kann das der Geist Gottes gebrauchen, vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt jemand zurückzubringen. Aber wenn die eigenen Eltern oder die eigenen Ältesten sagen, ach, mach nur weiter, es wird schon recht sein, dann ist da kein Stachel. Ja? Dann ist das Zeugnis der Wahrheit weg. Also da brauchen wir Kraft auch heute, um gegen diesen Strom der heutigen Verflachung und Verführung und Verweltlichung hinzustehen, dem Herrn trotzdem treu zu dienen. Vers 8. So schäme dich nun nicht des Zeugnisses von unserem Herrn, auch nicht meinetwegen, der ich sein Gefangener bin, sondern leide mit uns für das Evangelium in der Kraft Gottes. Er hat uns ja errettet und berufen mit einem heiligen Ruf, nicht aufgrund unserer Werke, sondern aufgrund seines eigenen Vorsatzes und der Gnade, die uns in Christus Jesus vor ewigen Zeiten gegeben wurde, die jetzt aber offenbar geworden ist durch die Erscheinung unseres Retters Jesus Christus, der dem Tod die Macht genommen hat und Leben und Unvergänglichkeit ans Licht gebracht hat durch das Evangelium, für das ich als Verkündiger und Apostel und Lehrer der Heiden eingesetzt worden bin. Also die Aufgabe, die der Timotheus auch hatte, das war auf der einen Seite die Verteidigung des Evangeliums innerhalb der Gemeinde, dass das biblische Evangelium gegen falsche Lehren verteidigt wurde, aber auch das Zeugnis nach außen. Und es kann bei beidem sein, dass die Gefahr bestand, dass der Timotheus ein Stück eingeschüchtert war und sich nicht recht getraut hat, offensiv diese Dinge zu bezeugen. Ja? Manchmal werden wir eingeschüchtert, indem wir denken, ja, was denken die Leute jetzt von mir? Ja? Was denken die Leute jetzt in der und der Situation? Manchmal auch, dass man vielleicht das Gefühl hat, jetzt sind die Leute so aufgebracht gegen mich oder so aufgewühlt, jetzt hat es gerade gar keinen Sinn, irgendwas zu sagen. Es können so mancherlei Dinge sein, die uns zurückhalten. Aber der Apostel Paulus ermutigt den Timotheus. Wir dürfen die Wahrheit des Evangeliums bezeugen gegenüber Leuten, die ein falsches Evangelium verbreiten wollen und auch gegenüber den Ungläubigen draußen. Der Apostel Paulus war das erste Mal gefangen worden, letztlich, weil er das biblische Evangelium gegenüber den Juden verteidigt hat. Er hat ihnen nämlich gesagt, die Heiden gehören jetzt auch dazu von Gott her. Sie sollen auch das Heil erfahren. Und da waren sie ja so empört damals in Jerusalem, dass sie gesagt haben, der darf nicht mehr leben. Ja, das war letztlich die Wahrheit des Evangeliums, für die der Apostel Paulus da gelitten hat. Und deswegen kann er das auch nachempfinden, die Anfechtungen von Timotheus, und er sagt, steh trotzdem hin. Wisst ihr, heute ist es auch so, dass ein verfälschtes Evangelium auch in der Christenheit immer mehr um sich greift. Man sagt zum Beispiel, ach, der Sohn Gottes musste doch nicht um unsertwillen gerichtet werden und leiden. Gott hat doch einfach den Menschen so vergeben, weil er so großzügig ist. Ja? Das Sühnopfer war doch gar nicht nötig. Das ist eine der neuesten Trends unter den Evangelikalen, innerhalb der Allianzkreise wohlgemerkt. In vielen modernen Gemeinden, die früher mal bibeltreu waren, kommen solche furchtbaren Irrlehren auf. Ja? Und wenn man da noch sagt, jawohl, ich glaube an die Erlösung durch das Blut. Ja? Der Herr Jesus musste sterben als unser Stellvertreter. Die Strafe lag auf ihm. Das ist doch so klar in der Bibel bezeugt. Aber es passt nicht mehr in den Zeitgeist. Man will ein blutloses Evangelium. Man will sagen, Gott hat doch seinen Sohn nicht opfern müssen. Er ist doch die Liebe. Er vergibt uns einfach so. Und wisst ihr, heute wird eine falsche Vorstellung von Gott systematisch verbreitet. Gott ist die Liebe. Das ist eine wunderbare, tiefe Wahrheit. Das wollen wir festhalten. Aber Gott ist auch heilig und gerecht. Ja, und das wird nämlich übersehen. Es wird gesagt, Gott kann doch die Sünden einfach unter den Teppich kehren. Er braucht doch gar kein Sühnopfer des Herrn Jesus. Aber weil Gott heilig und gerecht ist, musste der Herr Jesus an unserer Stelle sterben, sonst hätten wir unser Gericht selber tragen müssen. Und das will man heute zum Beispiel nicht mehr wahrhaben. Es ist ein falsches Evangelium. Dadurch wird niemand gerettet, wenn er so etwas, einen solchen Irrtum glaubt. Ja. Also da gilt genauso wie Galater 1, dass der so ein Evangelium verbreitet, verflucht ist und dass er letztlich Verderben über die Menschen bringt, die ihm nachfolgen. Und in dieser Situation muss man auch bereit sein zu leiden, um das wahre Evangelium noch zu verkündigen. Eine andere Front ist eben das, dass Jesus Christus nicht mehr der einzige Weg sein soll. Der Herr Jesus hat klar gesagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben und niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Und heute sagt man, ach, es gibt doch viele Wahrheiten und viele Wege, das Leben zu bekommen. Jesus ist nicht der einzige Weg. Das stört ja den Religionsfrieden, wenn man das sagt. Da sind wir ja Fundamentalisten. Versteht ihr? Und dann werden wir ins Leiden kommen, wenn wir heute noch klar bezeugen, nein, es gibt keinen anderen Weg. Ja? Weder die Moslems noch die Hindus noch sonst irgendwelche anderen Religionen haben einen Rettungsweg. Nur wenn wir uns zu dem Herrn Jesus bekehren, können wir Frieden mit Gott bekommen. Das wird in Zukunft als religiöse Friedensstörung mehr und mehr in die Schusslinie kommen. Ja? Und genau deshalb ist diese Ermahnung auch für uns wichtig. Schäme dich nicht des Zeugnisses von unserem Herrn. Leide mit uns für das Evangelium in der Kraft Gottes. Wisst ihr, und das ist das Schöne, wenn wir bereit sind zu leiden, dann empfangen wir auch die Kraft Gottes. Wisst ihr, als Pfingstler war mir eine Sache irgendwann mal klar. Wir waren versessen auf die Kraft Gottes. Wir meinten, das sei die Kraft Gottes. Es war eine falsche Kraft. Wir waren versessen auf die Kraft Gottes, aber wir wollten nicht den Preis bezahlen. Wisst ihr, was die Bibel sagt? Die Bibel sagt, wir sind erst einmal mitgekreuzigt und mitgestorben mit Christus und dann auferweckt. Wir wollten die Auferstehungskraft, aber ohne den Kreuzestod. Und das geht nicht. Ja? Wenn wir leiden, dann empfangen wir die Kraft Gottes. Wenn wir dienen, empfangen wir die Kraft Gottes. Wir hätten sie gerne, um unser eigensüchtiges Selbstverwirklichungsleben noch ein bisschen auszustaffieren und noch besser zu gestalten, aber dafür gibt uns Gott seine Kraft nicht. Ja. Aber wenn wir den biblischen Weg gehen, der Nachfolge des Dienstes, auch des Leidens, dann erfahren wir die Kraft Gottes. Und nun von diesem Gott hat der Apostel Paulus viel zu sagen. Er war sich so bewusst der Gnade, die ihn gerufen hat. Das ist auch ganz interessant. Bis zum Ende seines Lebens war ihm so bewusst, ich habe das nicht verdient. Ich war eigentlich ein Frevler. Ich habe die Gemeinde Gottes verfolgt. Diese Stimme des erhöhten Herrn muss ihn bis zuletzt tief durchdrungen haben. Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Und deswegen war ihm diese Gnade auch so groß. Er hat uns ja errettet und berufen mit einem heiligen Ruf. Also zuerst kommt die Errettung aus Gnade, dass wir die Vergebung der Schuld empfangen, weil Gott in seiner Gnade uns herausgerettet hat aus dem Sündensumpf. Und dann kommt die Berufung. Die Berufung, Gott zu dienen, die sieht bei jedem anders aus. Der Apostel Paulus war Apostel, er war Evangelist und Lehrer, Prophet, alles in einem. Wir haben vielleicht die Berufung, diakonisch zu dienen, das Evangelium zu bezeugen, vielleicht auch die Berufung, als Hirte zu dienen, zu verkündigen das Wort Gottes. Aber es ist eine heilige Berufung, ein heiliger Ruf. Das heißt, wenn wir in den Dienst treten, dann sind wir Ausgesonderte, so wie die Priester auch Ausgesonderte waren, gewaschen durch das Blut, geweiht durch das Öl. Sie waren solche, die nicht mehr einfach sich selber dienen und leben konnten, sondern sie waren berufen, dem Herrn zu dienen. Und ich denke, das ist hier auch ein Stück gemeint. Ja. Nach der Errettung kam diese Berufung und diese Berufung bedeutet, und es kommt auch im zweiten Kapitel dann raus, du kannst nicht, wenn du als Soldat berufen bist, deinen persönlichen Lebensunterhalt und diese ganzen Dinge in den Vordergrund stellen. Ja? Du kannst sie nicht um dich selber drehen. Wir sind nicht dazu berufen, für uns selber zu leben, 2. Korinther 5, sondern für den, der für uns gestorben und auferstanden ist. Und diese Ausrichtung auf den Herrn, die ist wichtig. Apostel Paulus erinnert sich auch daran, und es ist wichtig, dass wir das auch immer wieder uns bewusst machen. Wir haben die Rettung nicht verdient. Wir haben auch nichts Gutes vorzuweisen, dass Gott uns hätte berufen müssen, weil wir so verdienstvoll für ihn etwas getan haben, sondern unsere Werke spielen da überhaupt keine Rolle, sondern sein Vorsatz war es. Es war die Gnade Gottes, die uns berufen hat. Ich finde es so wunderschön, Jeremia ist es ausgedrückt, an Israel gerichtet, aber wir können es auch auf uns beziehen. Mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt. Darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Gnade. Das ist etwas Wunderbares und Herrliches. Da sehen wir diese Liebe Gottes, die sich über uns erbarmt, obwohl an uns nichts Gutes ist. Und wenn wir das wirklich verstanden haben, dann ist es der stärkste Beweggrund, wirklich für den Herrn zu leben und auch Lasten auf uns zu nehmen im Dienst für diesen Herrn, der das an uns getan hat. Wir sehen etwas von den Ratschlüssen Gottes, Die Gnade wurde uns in Christus schon vor ewigen Zeiten gegeben. Das ist etwas, was auch tröstlich ist. Wisst ihr, es ist so gewaltig, dass dieser ewige, herrliche, unbegreifliche, wunderbare Gott, er hat von diesen ganzen Dingen, von dem Sündenfall schon längst gewusst, als Himmel und Erde noch gar nicht geschaffen waren. Gott hat von Ewigkeit her diesen Ratschluss gefasst, weil er wusste um den Sündenfall und er wusste und er hat schon die Heilung, die Hilfe dafür bereitet, bevor alles passiert ist. Wisst ihr, dieser Gott kann auch in unserem Leben souverän uns leiten und durchtragen. Denn für alle Probleme, die jetzt noch vor uns sind und für die, die wir gerade durchgehen, hat Gott auch schon von Ewigkeit her eine Lösung und Hilfe und Rat. Es fehlt Gott nicht daran. Er ist wirklich so viel größer und herrlicher als wir. Wenn wir uns ihm anvertrauen, dann wird er unsere Sache auch wunderbar hinausführen. Ja, diese Gnade war einst in den Ratschlüssen Gottes. Und dann wurde sie offenbar. Als der Herr Jesus auf die Erde kam, als der Herr Jesus offenbar wurde als der Retter, als er in Israel gepredigt hat, da wurde diese Gnade Gottes zum allerersten Mal wirklich offenbar. Und dann durch sein Opfer am Kreuz, durch seine Auferstehung, da hat er dem Tod die Macht genommen und Leben und Unvergänglichkeit ans Licht gebracht. Wie gesagt, hier schreibt jemand, der jeden Tag seine Hinrichtung erwartet hat. Ja? Wir sehen etwas von der Hoffnung des Apostels Paulus. Er schaut auf den Herrn Jesus, er schaut nicht auf seine Umstände, die düster waren in jeder Hinsicht. Er schaut auf den Herrn und er sagt, dieser Herr Jesus, er hat dem Tod die Macht genommen. Deswegen kann ich ruhig und zuversichtlich sein, auch angesichts des Todes. Er hat Leben und Unvergänglichkeit ans Licht gebracht. Der Apostel Paulus schaut auf das ewige Leben. Er schaut darauf, dass er leben wird, obwohl er bald sterben wird. Dass dieses unvergängliche, herrliche, ewige Leben ihm gegeben ist, dass es ihm niemand rauben kann. Das ist sein Trost. Dieses Evangelium ist durch, dieses Leben ist durch das Evangelium bezeugt und diese Rettungsbotschaft, Evangelium heißt ja Heilsbotschaft, Rettungsbotschaft, frohe Botschaft. Die sollte er als Verkündiger und Apostel und Lehrer der Heiden weitertragen. Und dieser Auftrag, der war brennend in seinem Herzen, der war ihm unendlich wichtig und dafür war er bereit, Opfer zu bringen. Dafür war er bereit, wirklich auch Leiden und alle Nöte auf sich zu nehmen. Vielleicht noch diesen letzten Abschnitt. Aus diesem Grund erleide ich dies auch, aber ich schäme mich nicht, denn ich weiß, an wen ich glaube und ich bin überzeugt, dass er mächtig ist, das mir anvertraute Gut zu bewahren bis zu jenem Tag. Halte dich an das Muster der gesunden Worte, die du von mir gehört hast, im Glauben und in der Liebe, die in Christus Jesus ist. Dieses edle, anvertraute Gut bewahre durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Du weißt ja, dass sich von mir alle abgewandt haben, die in der Provinz Asia sind, unter ihnen auch Phygellus und Hermogenes. Der Herr erweise dem Haus des Onesimus Barmherzigkeit, weil er mich oft erquickt und sich meiner Ketten nicht geschämt hat, sondern als er in Rom war, suchte er mich umso eifriger und fand mich auch. Der Herr gebe ihm, dass er Barmherzigkeit erlange vom Herrn an jenem Tag. Und wie viel er mir in Ephesus gedient hat, weißt du am besten. Ja, also er wusste, dass sein Gefangennahme, seine Anklage vor dem Kaiser genau deswegen geschehen war, weil er das Evangelium, diese Rettungsbotschaft verkündet hat, die im Römischen Reich ein Stück weit Hochverrat war. Wir erinnern uns dran, das Evangelium hat bezeugt, Jesus Christus ist der einzige Herr und Retter. Und wir wissen auch, dass die römischen Kaiser sich damals als Herr und Retter verehren ließen. Ja, Herr und Retter waren Titel, die die römischen Kaiser für sich beansprucht haben. Sie haben in ihrer Vermessenheit ähnlich wie der Pharao und viele andere heidnische Oberhäupter Gottstatus beansprucht. Ihnen wurde geopfert in den Tempeln der Heiden. Und da war es Aufruhr, als der Apostel Paulus verkündet hat, wir haben Respekt vor der Obrigkeit, aber es gibt nur einen Herrn und nur einen Retter. Das ist nicht der Kaiser, das ist der Herr Jesus. Und deswegen war dann auch einer der Gründe, warum dieser Christusglaube scharf verfolgt wurde in vielen Orten des Römischen Reiches, weil es im Grund ganz deutlich war, ja, wir wollen die Obrigkeit respektieren, wir wollen sie aber nicht mehr als Gott verehren, sondern es gibt nur einen Gott, den wir ehren. Und das war Hochverrat in den Augen des Kaisers. Ja? Also er war verhaftet worden, er war angeklagt, nicht als ein Verbrecher, der wirklich Böses begangen hätte, sondern um des Herrn willen. Und deswegen schämt er sich nicht. Er hat gewusst, an wen er glaubt. Und ich denke, das müssen wir jetzt auch verstehen, wenn er da von diesem anvertrauten Gut redet. Ich bin überzeugt, dass er mächtig ist, das mir anvertraute Gut zu bewahren bis zu jenem Tag. Es wird zum Teil etwas unterschiedlich übersetzt, aber ich denke, hier geht es um das Wort Gottes. Nachher kommt es ja nochmal, dieses edle, anvertraute Gut. Da wissen wir genau, da ist die Bibel gemeint. Und ich denke, der Apostel sagt hier am Anfang, dass er nicht glaubt, dass dieses Evangelium scheitert, nur weil der hauptsächliche Verkündiger jetzt bald nicht mehr lebt. Das war ja die Frage. Jetzt dieser Paulus, der dieses Evangelium überall verkündigt hat und den ganzen Weltkreis in Aufruhr gebracht hat, so hat man ihm das vorgeworfen, jetzt sitzt er im Loch und morgen ist er hingerichtet. Dann wird es doch Ruhe haben. Dann war das alles umsonst, so wie so viele falsche Bewegungen, so religiöse Bewegungen, großer Wind und hinterher nichts mehr gewesen. Ja? So haben vielleicht manche Leute geredet. Aber der Apostel Paulus sagt, nein, die Botschaft, die Gott mir gegeben hat, die wird nicht untergehen. Gott kann diese Botschaft überleben lassen. Und wisst ihr, das ist das Herrliche über diese 2000 Jahre hinweg. Gab es schon viele Situationen, wo das Evangelium bedroht schien durch blutige Verfolgung, durch schreckliche, grausame Verfolgung. Und nie hat es der Teufel geschafft, auf diese Weise diese Botschaft aus der Welt zu vertilgen. Es geht nicht. Ja, diese Rettungsbotschaft ist da, weil Gott sie verkünden lassen will. Und wenn der eine Bote und Verkündiger stirbt, dann erweckt Gott mehrere neu. Ja, und das ist herrlich, dass dieser Siegeszug des Evangeliums nicht aufgehalten werden kann durch Verfolgung. Und ich denke, das sagt hier der Apostel, Gott ist mächtig, das mir anvertraute Gut, dieses Wort Gottes zu bewahren, bis zu jenem Tag. Und dann heißt es, halte dich an das Muster der gesunden Worte, die du von mir gehört hast, im Glauben und in der Liebe, die in Christus Jesus ist. Nun, das ist eine ganz wichtige Sache. Halte dich an das Muster der gesunden Worte. Ich möchte das mal so sagen. In Apostelgeschichte 2, 42 werden wir ermahnt, sie blieben in der Lehre der Apostel. Das ist ja ein Vorbild für uns. Ja? Ist ja, was gesund macht, ist in allererster Linie, dass wir die Lehre der Apostel, das Muster der gesunden Worte der Apostellehre studieren und verstehen und umsetzen. Das ist interessant, die Irrlehrer, weil ich muss ja da leider vieles studieren in meinem Dienst, die haben eigentlich fast alle ein Schema. Sie halten sich an die Apostelgeschichte wie die Pfingstler oder an die Evangelien, wo der Herr Jesus vieles in Bildreden gesagt hat, was man unterschiedlich ausdeuten kann. Aber sie vermeiden die Apostelbriefe. Oder sie werten sogar die Apostelbriefe ab und sagen, ach, das war nur so diese Dogmatik von Paulus, das stimmt nicht so ganz. Wir halten uns an Jesus, Paulus ist nicht so wichtig. Und dann können sie aus diesen Gleichnissen einen falschen Jesus basteln. Ja? Das kennen wir, die Bergpredigt, als soziales Erneuerungsprogramm. Jesus der Revolutionär, ja, das bringen ja die liberalen Theologen, haben das früher immer ganz gern angebracht. Ja. Wenn man nun aber die Evangelien und die Apostelgeschichte mit den Briefen zusammennimmt, dann fällt das alles zusammen. Lässt sich nicht halten, weil die Lehre der Apostel zeigt uns, dass diese Umdeutung überhaupt nicht stimmen kann. Ja? Also es ist sicher ganz wichtig, dass wir gerade die Apostellehre, das heißt die Briefe des Neuen Testaments, in besonderer Weise studieren. Und wenn wir das tun, dann wird es uns eine Hilfe geben gegen viele moderne Irrlehren, die so um sich greifen. Ja? Und wir dürfen nicht einfach eine Lehre zum Beispiel auf die Apostelgeschichte stützen. Das haben die Pfingstler in verschiedener Richtung gemacht und es ist falsch. Sondern die Lehre finden wir in allererster Linie in den Briefen des Apostels Paulus und auch den anderen Apostelbriefen. Wir sollen uns an das Muster der gesunden Lehre halten. Das heißt, da ist eine Struktur drin. Und das ist auch wichtig fürs Bibelstudium, für gesunde Lehre. Wir müssen verschiedene Schriftstellen, verschiedene Briefe miteinander vergleichen und die Bezüge feststellen, die zum Beispiel zwischen der Lehre des Kolosserbriefes und des Epheserbriefes sind. Ja? Zusammengenommen gibt es ein ganzes Bild. Nicht, wenn man einzelne Bibelstellen aus dem Zusammenhang reißt und isoliert betrachtet, sondern wenn wir die Bezüge verstehen und studieren, dann ergibt sich ein klares Bild und dann werden auch falsche Lehren widerlegt. Ja? Deswegen ist es wichtig, dass wir die ganze Bibel immer wieder studieren und dass wir aber auch in besonderer Weise den Briefen der Apostel Zeit zum Studium widmen, damit wir dieses Muster der gesunden Lehre, der gesunden Worte auch heute verstehen. Dazu gehört Glaube und Liebe, es geht auch praktische Frömmigkeit, es geht nicht nur um Theoriewissen, das ist ganz wichtig. Aber wir sollen dieses Gut, das Wort Gottes, die Apostellehre, des Neue Testament, bewahren durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Also das will der Teufel uns rauben. Er will falsche Lehren, falsche Akzente hineinbringen. Aber wir sollen es schützen, bewahren. Wir sollen da auch verteidigen, die biblische Wahrheit und die gesunde Lehre. Das ist der Auftrag der nachapostolischen Generation. Die Apostel haben das Wort Gottes uns gegeben. Das war die Grundlage, das Fundament. Apostelgeschichte, Epheser 2, Vers 20 heißt es, wir sind aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten. Ja? Also das ist das Neue Testament, die Grundlage, die die Apostel und Propheten geschaffen haben. Aber wir sind berufen, das zu bewahren. Gegen alle falschen Lehren, gegen alle Verfolgung, wir sollen das Wort Gottes lauter bewahren. Ich möchte das ganz kurz noch erwähnen, das hat auch etwas zu tun mit unserer Verantwortung in Bezug auf moderne Bibelübersetzung. Ja? In der Reformation war es eigentlich ganz klar mit der Lutherbibel und auch mit späteren evangelischen Bibeln, das Wort Gottes, das inspiriert wurde von Gott, müssen wir wortgetreu übersetzen. Da gibt es gewisse Unterschiede, aber ganz klar, diese Worte müssen ins Deutsche klar übersetzt werden, die auch wirklich im hebräischen und griechischen Original von Gott gegeben wurden. Heute haben wir eine Flut von modernen Übertragungen, von der guten Nachricht über Hoffnung für alle bis zur NEÜ und NGÜ und wie sie alle heißen. Da werden die Worte Gottes nicht mehr getreu übersetzt, sondern man mischt da irgendwelche theologischen Theorien und irgendwelche anderen Dinge rein und plötzlich liest sich die Bibel, als ob es ein Spiegelartikel wäre aus dem letzten Monat. Und das ist Verfälschung. Damit wird eigentlich die Wahrheit des Wortes Gottes den Gläubigen ein Stück ganz raffiniert weggenommen. Ja? Also auch das gehört dazu, dass wir wachen über unseren Bibeln, dass wir uns überlegen, habe ich wirklich eine wortgetreue Bibel, die gesunde Lehre noch bewahrt? In den modernen Bibeln finden wir zum Teil Schlüsselbegriffe wie Glaube und Gnade und Gottesfurcht überhaupt nicht mehr wieder. Die sind alle ersetzt worden durch irgendwelche modernen Begriffe und wir haben keine Lehre mehr, keine gesunde Lehre. Also dieses Bewahren von Gottes Wort hat auch damit zu tun, dass wir darüber wachen, dass die Bibel unverfälscht und wortgetreu und durch gesunde Gläubige weitervermittelt wird und wir uns nicht von diesen modernen verfälschten Bibeln verleiten lassen. Ja, zum Abschluss diese schmerzliche Erfahrung des Apostels Paulus, er wurde von seinen Mitarbeitern verlassen. Sie haben sich von ihm vorsichtig distanziert, nachdem er als Hochverräter am Hof des Kaisers vor Gericht stand. Ja, war es natürlich ganz gefährlich zu sagen, ich bin ein Mitarbeiter von diesem Hochverräter. Ja, da wäre man ja unter Umständen selber auch verhaftet worden und hätte sterben müssen. Und da haben viele einfach sich abgewandt, sind da untreu geworden. Das war sicher ein großer Schmerz, den der Apostel Paulus zum Ende seines Lebens noch einmal erdulden musste. Und wir finden aber, dass da doch er in allem Trauer auch barmherzig war. Das finden wir, ist so schön, dass er wirklich immer wieder auch denen, die sich an ihm versündigt hatten, in einer großzügigen Weise vergeben konnte. Das finden wir schon im 2. Korintherbrief. Wir finden es auch hier. Diese Barmherzigkeit, er sagt, mir ist Erbarmung widerfahren. Und er hat auch anderen Barmherzigkeit widerfahren lassen, obwohl sie sich wirklich schwer versündigt haben. Können wir das auch so, wenn Gläubige sich an uns versündigen, dass wir ihnen Barmherzigkeit widerfahren lassen, dass wir nicht bitter sind, dass wir für sie beten können? Das kann uns vielleicht dieser Abschnitt auch ein Stück vermitteln. Ich will damit schließen. Ich habe euch schon relativ lange an diesem Abend strapaziert. Ich hoffe, dass es nicht zu lange war. Ich möchte versuchen, immer so etwa mit 1/4 Stunde Vortrag auszukommen. Zwar noch die Vorstellung dabei und alles Mögliche. Aber wollen zum Abschluss einfach noch einmal stille werden. Ich möchte zum Abschluss auch noch einmal mit uns beten.